Ja, heute geht es um Gottesdienstkultur, um Musik und so, um Predigt, um diese Sachen. Und das finde ich ganz witzig. Ich habe meine Predigtpläne schon länger fertig und das Thema heute ist Anbetung. Worum geht es in der Anbetung? Was ist eigentlich Anbetung? Und diese Woche war auch der Buß- und Bettag Gottesdienst. Wer war von euch da? Einige waren da, sehr schön. In Ofteln, für die, die es nicht kennen, das ist ein kleines Dorf, ja. 7 Kilometer oder 8 Kilometer in die Richtung, haben nicht alle gefunden. Ich dachte, vielleicht habt ihr es nicht gefunden, weil ich nicht wusste, wo es ist. Kann ja auch sein, ne? Auf jeden Fall hatten wir da einen Buß- und Bettag-Gottesdienst, ein bisschen größer aufgezogen, moderne Musik gemacht, also modernere Musik gemacht. Und wir hatten echt viele Leute da gehabt. Das hatten wir noch nie gehabt, dass so viele Leute in einem Buß- und Bettagsgottesdienst ist. Und Buß- und Bettag, das hört sich jetzt nicht so, Gottesdienst hört sich jetzt nicht nach, so nach Spaß an, oder? Oder wer von euch macht gern Buße? Carsten, sehr gut. Ja. Genau, ging es darum in diesem Gottesdienst, was ist eigentlich Buße und hat Buße auch noch im 21. Jahrhundert die Buße ihren Raum, ja, und ihren Platz. Und dann haben wir darüber geredet und die meisten fanden den Gottesdienst eigentlich ganz schön. So. Und dann, wir hatten ein Pastorenfrühstück auch noch gehabt am Mittwoch. Und da habe ich diese Schiefertafel für das Met, für die Pastoren, habe ich dann beim Metzger vorbeigebracht. Und dann habe ich jemanden getroffen, der auch am Donnerstag, der auch an diesem Gottesdienst war. Und diese Person hat mir dann gesagt, ja, der Gottesdienst war eigentlich ganz schön, aber die Musik, die war ja total daneben. Sie konnte Gott nicht anbeten. Und da habe ich gedacht, ja, wie schön. Ja, am Sonntag predigst du über Anbetung und auch über diese Themen, hier Musik im Gottesdienst, das ist ein heißes Eisen. Und wie schön ist das, dass Gott dir einfach da so ein Predigtbeispiel schenkt. Ja? Oder eine Einleitung zum Gottesdienst. Ich fand das schön. Und habe ihr dann auch erklärt, dass wir extra diesen Buß- und Bettagsgottesdienst mal verändert haben, weil sonst beim Buß- und Bettagsgottesdienst waren halt nur, ich sag mal, 60 plus vom Alter her Leute da. Und wir wollten auch den jungen Leuten, der jungen Generation mal das näher bringen, was das Buße und Beten halt wichtig ist. Und deswegen hatten wir diesen Abend so gemacht. Wir hatten über 120 Leute im Gottesdienst, es war schön. Ein gesegneter Abend. Das Gespräch oder hat mir halt aufgezeigt, wenn Leute sagen, hier, ich konnte Gott nicht anbeten, weil ich die Musik nicht kannte oder weil die Musik für mich nichts war, die zeigt auch etwas auf, da wollen wir uns heute drüber reden und wir wollen uns heute mal die Frage stellen bei der Anbetung. Ich fand es auch witzig, dass sie Anbetung gesagt hat, ich konnte Gott nicht anbeten. Will ich, dass wir uns heute mal die Frage stellen, worum geht es eigentlich in der Anbetung? Oder nicht worum, vielleicht um wen? Ich bete mit uns und dann schauen wir uns das mal an. Ehrlicher Vater, dir allein gebührt die Ehre und die Anbetung und der Lob und der Preis. Herr, wir kommen heute auch zu dir. Wir sind heute hier in diesem Gottesdienst, ja, weil du da bist, weil du unser Gott und unser Herr bist und wir wollen ja dich anbeten. Und du siehst, wie wir hier sind, was uns bewegt, was in unserem Herz passiert ist diese Woche oder auch wie wir heute hier sitzen, wie es uns jetzt schon im Gottesdienst geht. Wir haben schon ein Lied gehört, die Andacht. Und ich bitte dich einfach, dass wir unser Herz vollkommen auf dich ausrichten und, ja, und die wahre Anbetung, dass wir das lernen, was das bedeutet, dich in Wahrheit und Geist anzubeten und was wirklich wahre Anbetung bedeutet für uns, Herr. Amen. Wenn wir jetzt uns Anbetung anschauen und uns fragen, was Anbetung ist, dann können wir erstmal so eine empirische Beobachtung machen. Also erstmal generell gucken, wo wird angebetet und wie wird angebetet. Und wenn man so in die alten Kulturen geht und dann sieht man, dass sich das ganze soziale Leben damals bei den Maya oder Inka oder bei irgendwelchen Stammesvölkern oder was weiß ich, wenn man sich ganz normal diese Kulturen anguckt, dreht es sich in jeder Kultur irgendwie doch um Anbetung. Es hat alles was mit Anbetung. Es gibt keine Kultur, die keine Anbetungskultur hat, die nicht in irgendeiner Art und Weise eine Religion hat oder irgendetwas, wo Leute anbeten. Wer von euch war mal in Griechenland? Gut. Wart ihr da bei der Akropolis? Einige waren da. Habt ihr irgendwie Tempel gesehen? So in Griechenland? Ne, auch nicht. Fresstempel, ne? Also in Griechenland ist es sehr auffällig mit den Tempeln und so. Oder in Rom, da sieht man dann auch noch die verschiedenen Tempel von den Göttern. Also man sieht, dass ja, Götter angebetet wurden, dass Götzen angebetet wurden, dass Gottesdienste irgendwie abgehalten wurden, dass Menschen ihr Geld gaben, um irgendwelche Gebäude zu bauen. Das gibt es ja heute auch noch. Dass Menschen ihr Talent gaben, wenn man jetzt mal sich die Kunstwerke anguckt an den Tempeln, das sind ja richtig toll gemacht, dass Tempel Opferstätten hatten, wo dann Menschen geopfert wurden oder Tiere oder Getreide oder sonst irgendetwas für ihre Gottheit. Also wir sehen, dass da was geopfert wurde, dass Leute irgendjemanden oder irgendwas angebetet haben. Und bis heute hat sich da nichts verändert. Der Mensch ist da gleich geblieben. Heutzutage bieten wir Menschen unsere Götzen in Urlaubsressorts an, im Fußballstadion oder in Hobbykellern. Der Heidungskult von Asklepios, der seine Kultstätte in Korinth hatte, wird heute durch den Fitness- und den Schönheits- und den Beauty-Wahn ersetzt. Und das Orakel von Delphi, wisst ihr, wer das heute ersetzt? Google. Ja, frag Google. Früher sind die nach Delphi gegangen und haben das Orakel da gefragt. Und das ist so ein Stein mit so einem Loch und dahinter, ja, dahinter war jemand, der hat Antworten gegeben. Ne? So, und bei Google macht es halt jetzt der Computer, gibt Antworten. Aber auch da gibt es Ähnlichkeiten. Also wir sehen, dass, wenn man sich die Geschichte anguckt und die Kulturen anguckt, sehen wir einfach, dass wir eine Geschichte der Anbetung haben. Ne? Auch die Deutschen hier mit Teutates und wie sie alle heißen, die Götter, die wir hatten. Menschen haben zu allen Zeit sich hingegeben und angebetet. In anderen Kulturen, wenn man irgendwo hinfährt, in fremden Kulturen, fällt das natürlich schnell auf, wenn man irgendwelche Sachen sieht. Am schlechtesten fällt es einem in der eigenen Kultur meist auf, wenn Menschen irgendwas anbeten, weil man für diese Sachen halt einfach nicht sensibilisiert ist. Aber wir müssen uns die Frage stellen, warum beten Menschen zu aller Zeit, zu allen Zeiten, in allen Kulturen, warum beten Menschen an? Ist es vielleicht irgendetwas im Menschen oder ist der Mensch irgendwie, hat er irgendwas in sich oder ist irgendwas mit dem Menschen, dass alle Menschen teilen, dass alle Menschen gleich haben? Ist das vielleicht eine Eigenschaft des Menschen? Und da gibt es verschiedene Antworten, je nachdem, wen du fragst, Soziologen. Und wenn du Theologen fragst, kriegst du auch eine Antwort. Und die Bibel erklärt uns, warum wir Menschen anbeten, warum wir anbetende Menschen sind, warum das was mit unserem Sein zu tun hat, dass wir anbeten. Es ist kein Zufall, dass wir anbeten, es ist was die Schöpfung, was Kreatürliches. Es ist eine Eigenschaft des Menschen. Um das zu verstehen, dass wir Menschen anbetende Menschen sind, müssen wir uns mal kurz die Trinität anschauen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dieser Ökonomität, also in dieser Dreieinigkeit, sehen wir, dass sich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist sich gegenseitig hingehen. Ich hatte jetzt ein schönes Bild gehabt, das habe ich aber irgendwie verloren unterwegs in der Cloud. Man kann sich das so vorstellen, dass es so drei Punkte gibt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die drehen sich so schnell, dass die quasi nur so einen Kreis ergeben. Ja? Und die geben sich gegenseitig hin und sind in unaufhörlicher Kommunikation miteinander, also immer im Gespräch. Die geben sich hin, die sind füreinander da in Liebe und in Freundschaft und ehren sich ständig gegenseitig. Und da wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, haben wir diese Eigenschaften auch in uns. Wir lesen ja, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und wir sehen das ja auch nur bei Menschen, dass wir uns gegenseitig, dass wir uns hingeben, dass wir hingebungsvolle Menschen sind, dass wir anbetende Menschen sind. Und es gehört dazu, dass Gott hat uns so geschaffen, dass wir uns ständig irgendetwas oder irgendjemanden hingeben müssen. Das ist, hört sich blöd an, aber Segen und Fluch so gleichermaßen, besonders dann, wenn die Hingabe nicht an Gott geht, sondern an anderen Sachen. Und deshalb beten Menschen auch in allen Zeiten und allen Kulturen an, weil es zu ihnen gehört. Das Objekt und die Methode der Anbetung ändert sich durch die Zeiten, aber dass der Mensch anbetet, ändert sich nicht. Ich möchte euch mal eine Definition von Anbetung geben. Anbetung ist die kontinuierliche Hingabe von dem, was ich bin, was ich tue und dem, was ich sein kann im Lichte Gottes. Also Anbetung ist die kontinuierliche Hingabe von dem, was ich bin, was ich tue und was ich sein kann im Lichte Gottes. Die Frage ist, wenn wir uns alle hingeben, wenn wir hingebungsvolle Menschen sind und wir beten immer irgendjemanden oder irgendetwas an, die Frage ist dann, was wahrer Gottesdienst ist. Und Gott sagt ja auch, ich bin der Herr, dein Gott, und ihr sollt mich alleine anbeten. Der wahre Gottesdienst ist, wenn man Gott anbetet, dass wenn man Gott alleine anbetet. Und die Gemeinde, die zum Reich Gottes gehört, die soll ja im Gegensatz zur Kultur alleine Gott anbeten und Licht und Salz für die Welt sein und der Welt zeigen, hör mal zu, ihr sollt Gott anbeten, ihn allein gebührt die Ehre und der Lob und der Preis und die Anbetung. Und wir sollen für die anderen eine Hilfe sein, dass sie auch Gott anbeten. Was die Anbetung Gottes betrifft, ist es auch nicht so einfach, finde ich. Es ist für uns in erster Linie wichtig zu verstehen, wie Gott angebetet werden will. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Es ist für uns wichtig zu verstehen, wie Gott angebetet werden will. Und nicht, wie wir Gott anbeten wollen. Weil die ganzen Gespräche, die ich führe und das Rumgemotze und das Gemeckere, geht immer nur darum, ich kann nicht anbeten. Es geht immer nur darum, wie ich Gott anbeten will, dass ich unzufrieden bin, wie ich Gott anbete. Aber haben wir uns mal gefragt, wie Gott angebetet werden will? Das höre ich nicht. Ich höre immer nur, ich kann nicht. Und das ist nicht meins. Aber ich höre nicht, Flessi, sag mir mal, wie möchte Gott angebetet werden? Aber das ist ein altes Problem, das kennen die Israeliten auch schon. Und in Jesaja 1, 11 bis 17 musste Gott auch schon mal den Israeliten was sagen. Und er sagt, was soll mir die Menge euer Schlachtopfer? Spricht der Herr, ich bin der Brandopfer vom Widdern und das Fettes des Mastkälbers überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor mein Angesicht zu erscheinen, also im Gottesdienst, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliche Speisopfer, Räucherwerk ist mir ein Greuel, Neumond und Sabbatversammlung halten, Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht, eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Gott hasst die Gottesdienste? Finde ich schon heftig. Sie sind mir zur Last geworden. Also alle haben Spaß am Gottesdienst, aber Gott anscheinend nicht. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Das ist schon heftig, also, dass Gott sowas sagt. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, hier geht es ums Gebet. Ja, die Israeliten, die haben nicht so gebetet wie wir. So sitzen oder wenn wir mal stehen, dann machen wir vielleicht den Ninja, machen so und beten. Ja, sondern die Israeliten, wenn die gebetet haben, die haben die Hände hochgehoben. Und haben Gott gedankt, das sieht man auch, wenn Jesus dann segnet, er hebt auch die Hände und zum Beten, und das steht auch in 1. Timotheus 2, wir Männer sollen die Hände hochheben zum Beten, nicht zum Zorn. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, dann verhülle ich meine Augen vor euch. Ich frage mich auch, warum sind manchmal unsere Gebete so schwachlos oder kraftlos? Vielleicht verhüllt Gott auch seine Augen vor uns, weil wir vielleicht nicht in Geist und in Wahrheit anbeten. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun, lernt Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht, bestraft den Gewalttätigen. Schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Im Text wird deutlich, dass die Form der Anbetung erstmal zweitrangig ist. Ja, worüber wir uns immer aufregen, ist die Form der Anbetung. Nicht über den Inhalt. Es ist noch keiner zu mir gekommen und hat gesagt, Manuel, wir haben ein Lied gesungen, das ist Irrlehre. Sondern wir haben ein Lied gesungen, das kannte ich nicht. Ich konnte nicht anbeten. Oder das war nicht meine Musik. Im Text wird deutlich, dass es Gott hier um die innere Motivation geht. Es geht hier Gott um dein Herz, wie du vor den Thron Gottes trittst, wie du zusammenkommst, um Gott anzubeten. Das ist Gott wichtig. In welcher Einstellung du in den Gottesdienst gehst oder was weiß ich, wo du Gott anbetest, ja, in welcher Einstellung du dahin gehst zu Gott, das ist Gott wichtig. Und Gott ist wichtig, wie dein Herz aussieht. Bist du bußfertig? Suchst du Vergebung? Tut dir deine Sünden leid? Hast du ein zerknirschtes Herz und du suchst wirklich die Nähe Gottes und willst Gott anbeten? Oder kommst du irgendwo hin und erwartest, dass du unterhalten wirst? Oder machst nur noch irgendwas aus Tradition oder aus Form? Wir feiern ja doch auch in der Gemeinde, dass Jesus doch uns ein neues Herz geschenkt hat, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Sünden weggenommen hat, dass er uns reingewaschen hat von aller Schuld. Und das feiern wir doch. Und dafür gehört doch Gott Lob und Ehre für immer und ewig, dass Gott uns befreit hat und dass Gott mit uns arbeitet. Klar sind wir Sünder und machen Blödsinn und fallen wieder hin, aber Gott arbeitet doch mit uns und er ist doch gnädig und vergibt uns immer wieder. Wir sind doch nicht verloren, selbst wenn wir gesündigt haben. Da hängt doch nicht unsere Rettung dran, weil Jesus uns schon gerettet hat. Wir sind doch in der Gnade. Und dann soll sich doch alles hier in diesem Gottesdienst, überall wo wir hingehen, Gottesdienst feiern, von der Beerdigung bis zur Hochzeit, überall wo wir einen Gottesdienst feiern, soll es doch in allererster Linie um Gott gehen. Und das ist doch der Punkt, worum sich alles drehen sollte. Ich glaube, der wahre Grund, warum einige nicht im Gottesdienst anbeten können, und ich zähle mich auch dazu und ich ziehe mir den Schuh auch an, ist nicht wegen der Musik oder wegen der Predigt oder der Gottesdienstleitung oder was weiß ich. Ich glaube, der wahre Grund, warum wir nicht wirklich anbeten können, wenn wir nicht anbeten können, ist, dass unser Herz nicht bei der Sache ist, dass wir nicht uns auf Gott ausrichten, sondern dass wir unsere persönlichen Vorlieben oder unsere Dinge mitschleppen in diesen Gottesdienst und damit falsch umgehen. Nicht, dass wir sie Gott geben, sondern dass wir sie für uns behalten, dass wir unbußfertig sind, dass wir vielleicht sogar Hornhaut auf unseren Herzen tragen und taub sind für das, was geredet wird. Und das sind Dinge, die uns wirklich vom wahren Gottesdienst, von der Nähe Gottes abhalten, von echter Anbetung. Und da muss jeder selber schauen und sich selber prüfen, wie feiere ich den Gottesdienst? Oder im seelsorgerlichen Gespräch klären, wenn man weiß, es gibt Leute, die kommen in Gottesdienst und ärgern sich ständig oder fühlen sich irgendwie schlecht. Da muss man das vielleicht seelsorgerlich aufbereiten und mit jemandem drüber reden und für einen beten lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da an den Kern rangeht, an der Sache, dass man wirklich guckt, warum ist das so? Warum kann ich Gott nicht anbeten? Weil es darf doch nichts zwischen dir und Gott stehen. Und meistens sind es wir selbst. Meistens ist es unsere Selbstzentriertheit, dass es um uns geht im Gottesdienst und nicht um Gott. Bei der Anbetung geht es darum, Gott anzubeten, wie es Gott gefällt und nicht, wie es uns gefällt. Wir haben hier heute hier, wie viele Gottesdienstbesucher? 80? Wenn wir jetzt einen Gottesdienst versuchen würden zu feiern, dass der jedem gefällt, jeder seine Vorlieben, dann kommen wir in Teufelsküche, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist doch viel einfacher zu gucken, wie es einem gefällt und Gottesdienst zu feiern, wie es ihm gefällt, den Herrn Jesus. Das heißt, dass wir Abstriche machen müssen mit dem, was unsere Vorlieben angeht, was uns lieb und teuer ist. Nur einer dürfte oder sollte keine Abstriche machen, das ist der Jesus. Weil für ihn ist ja die Anbetung, ihm gehört die Anbetung. Und deswegen sind wir hier. Es geht darum, ein reines Herz zu haben in der Anbetung, um reine Motive zu haben. Und das gilt dafür darum, dass man ehrlich ist zu sich selbst und das auch vor Gott bringt und sagt, hier Herr, ich tue mich heute schwer, nimm das von mir, ich will dich anbeten in Wahrheit und im Geist. Das muss ich auch beten. Nichtsdestotrotz habe ich noch ganz kurz 6 Prinzipien für eine biblische Gottesdienstkultur. noch herausgearbeitet. Die sind jetzt nochmal ganz praktisch. Vorhin war die Theorie, jetzt kommt mal die Praxis. Nachdem das nun so klar ist, was der Inhalt ist in der Anbetung, ja Gott in Wahrheit und Geist anzubeten, zu gucken, was gefällt Gott, leben wir trotzdem in einer Welt, ja, wir sind ja trotzdem in einer Welt zu einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Kultur gestellt. Und da gibt es ganz praktische Dinge, die auch Paulus schreibt, wie wir uns eine biblische Gottesdienstkultur erarbeiten können. Und ich schlage euch einfach mal 6 Prinzipien vor. Das erste Prinzip ist, der Gottesdienst soll Jesus-zentriert sein, Gott-zentriert sein. Das heißt, der Gottesdienst ist nicht der Ort, wo wir uns treffen. Ja, wir könnten uns auch im DGH treffen oder in der Schreinerei. Der Gottesdienst ist nicht der Ort, wo wir uns primär treffen, um ja, Musik zu hören oder Predigten anzuhören oder Lieder über uns zu singen oder dass wir wie so in der Selbsthilfegruppe hier uns sonntags versammeln, ja, wo jeder ein Stückchen was für sein Leben haben will, um sein Leben zu verbessern. Ja, das ist auch häufig so, dass dann Predigten dann zu einer Art Selbsthilfetherapie verkommen. Und wir neigen ziemlich schnell, Gottesdienste so auszurichten, dass sie uns selbst dienen. Dass man so macht, dass es schön kuschelig ist für einen, dass man das dann so gestaltet, dass man sich selbst dient und dabei aber den Auftrag auch aus den Augen verliert. Und auch der Gottesdienst ist nicht in erster Linie der Ort, wo Gott uns dient. Ich sag mal, das höre ich auch ziemlich häufig. Ja, der Gottesdienst, da dient uns Gott. Ja, es dreht sich alles um uns Menschen, dreht sich alles um uns. Ich finde, das ist eine falsche Sichtweise. Sicherlich ist das so, wenn wir Gott dienen und ihm die Ehre geben, Halleluja, dann haben wir auch was davon. Ist genauso, wenn du lieb zu deiner Frau bist, hast du auch was davon, ja? Oder zu deinem Mann oder zu deinem Nächsten. Das ist so ein System, wenn du Gott anbetest und ihm die Ehre gibst, dann wirst du gesegnet. Das funktioniert wunderbar. Dann dient uns auch dann Gott in der Hinsicht. Aber in erster Linie dienen wir Gott, weil wir ihn anbeten. Denn der Gottesdienst ist für ihn da und wir werden dadurch gesegnet. Und deswegen soll sich auch im Gottesdienst alles um Jesus drehen und nicht in erster Linie um uns. Es geht darum, dass wir eine zweckfreie Beziehung haben zu Herrn Jesus. Dass wir einfach den Herrn Jesus lieb haben, weil der Herr Jesus ist. Und wir beten nicht den Herrn Jesus an, damit er uns was gibt. Damit er uns Seelenfrieden gibt, damit er uns in unserer Ehe hilft. Wir beten nicht Jesus an, damit er uns Kohle gibt. Wir beten nicht Jesus an, damit wir irgendwas von ihm haben. Weil dann verzwecklichen wir die Beziehung. Stell dir vor, dein Mann oder deine Frau wird sich nur um dich kümmern und dich lieb haben, damit du irgendwas für ihn oder für sie tust. Also für mich wäre es ganz schlimm. Für mich wäre es auch schlimm, wenn meine Kinder irgendwas tun würden, damit sie meine Liebe kriegen. Weil ich habe sie einfach lieb, weil ich sie lieb habe. Und genau das Gleiche ist mit dem Jesus. Wenn wir irgendwas tun, das ist dann Religion. Ja? Wir dienen Gott, damit er uns irgendwas gibt. Das ist Religion. Da versuchen wir, den bösen Gott gnädig zu stimmen. Oder irgendwie zu manipulieren, damit er uns das gibt, was wir brauchen. Sondern einfach eine zweckfreie eine zweckfreie Beziehung zu Herrn Jesus. Der Gottesdienst sollte verständlich sein. Das ist so ein zweites Prinzip. Die Sprache und auch die Begriffe, die wir hier benutzen, sollen so sein, dass alle den Gottesdienst verfolgen können. Und dabei ist diese christliche Sprache, die wir manchmal so haben, dieses Gesalbte und Geweihte so, ne, unpassend. Und da muss man auch viel mehr erklären, was damit gemeint ist. Das ist vielleicht für Christen, die schon Schwarzbrot essen, das vielleicht so hart ist, dass die Zähne ausfallen, ja, oder die so ein greisiges Steak lieben, manchmal schon anstrengend. Die sagen dann, ja, das kenne ich schon alles und das ist mir viel zu einfach. Ja. Aber der Gottesdienst sollte von jedem verständlich angenommen werden. Dazu gehört natürlich auch das öffentliche Reden in Zungen. Deswegen machen wir das hier auch nicht, weil das für Unordnung sorgt und weil es nicht verstanden wird. Aber dass diese Gabe ausgelebt werden soll, dafür sollte es auch Raum geben in der Gemeinde. Drittens, der Gottesdienst soll offen für Besucher sein. Ja. das sagen sie alle, ja, die können doch kommen, ja, zum Gottesdienst, aber ist der Gottesdienst wirklich so ausgerichtet, dass wir wirklich offen sind für Besucher, dass eine bestimmte Willkommenskultur herrscht, von der Sprache, von hier vorne, vom Eingang her, von dem ganzen Gottesdienst, dass der in einer Art und Weise ist, dass sich Besucher zurechtfinden, dass Besucher sich angenommen fühlen, dass Besucher hier angesprochen werden. Das heißt, dass wir erklären, was wir hier machen, wenn wir Geld einsammeln. Wir haben vorhin Geld eingesammelt, dass wir auch erklären, warum sammeln wir hier Geld ein. Ja, dass das auch eine Art von Gottesdienst ist, dass wir ja Gott mit unserem Geld auch anbeten. Oder wenn wir Taufe haben oder Abendmahl. Es gehört auch dazu, dass wir vertrauliche Sprache, die wir auch manchmal hier haben, hier, wenn irgendwas ist, meldet euch bei Marco oder so, dass man da einfach guckt, dass man da im Blick behält, dass auch Leute, fremde Leute im Gottesdienst sind, die Marco nicht kennen, dass man das so macht, dass Leute einen einfachen Einstieg haben in die Gemeinde. Viertens, der Gottesdienst sollte selbstlos sein, das hatten wir ja vorhin auch. Also der Gottesdienst ist nicht in erster Linie dafür da, dass unsere persönlichen Vorlieben hier befriedigt werden. Das kann man zu Hause haben, weil wir dienen ja Gott. Fünftens, der Gottesdienst soll geordnet sein, das hatten wir auch, hatte ich vorhin auch schon angesprochen ein bisschen. Also soll gewissenhaft geplant und organisiert sein. Klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber es funktioniert immer. Damit die Besucher und die Gottesdienstmitarbeiter nicht frustriert oder abgelenkt sind. Somit wird auch nie ein Gottesdienst perfekt sein. Sechstens, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, der Gottesdienst sollte missional sein. Das bedeutet, dass unsere Gottesdienste kulturrelevant sind. Wisst ihr, was passiert, wenn es Gemeinden gibt, die ganz, ganz lange, viele Jahre, vielleicht über 100 Jahre, ja, kaum Leute von außen reinkriegen und immer ihr kleines Grüppchen sind, dann entwickelt sich da eine Parakultur, eine Kultur, die an der Kultur außerhalb vorbeigeht. Dann entwickelt man seine eigene Kultur und verliert den Blick für eigentlich die Kultur drumherum. Und oft wehrt man sich auch gegen die Kultur drumherum. Manchmal führt man so einen kulturellen Kampf. Klar müssen wir gucken, was können wir von der Kultur übernehmen, was können wir nicht übernehmen, weil es halt einfach schlecht ist. Kultur ist ja an sich nicht immer gut, aber auch nicht immer schlecht. Und es ist, glaube ich, wichtig, wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, wie so ein Missionar. Wenn ein Missionar nach Afrika geht, dann wird er keinen deutschen Gottesdienst feiern. Wurde alles schon gemacht, ja. Es kam aber nicht so gut an. Wir müssen lernen, wie Missionare zu denken, auch was unsere Gottesdienste oder Gemeindesachen angeht. Dass wir gucken, in welcher Kultur leben wir. Und wie erreichen wir die Menschen? Wie bauen wir Brücken für diese Menschen in dieser Kultur, dass sie einen leichten Einstieg haben mit Lobpreis und Gottesdienst, mit Predigten, mit den Sachen? Wenn wir nur gucken, was wir wollen und dass wir unsere Kultur, die wir uns angeeignet haben, erhalten wollen, dann ist das lieblos und wir gehen an den Menschen vorbei. Der zweite Punkt ist hier zur missionalen Gemeinde auch, unsere Kultur in der Gemeinde oder generell unsere Kultur soll Ausdruck der Anbetung sein. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Unsere Kultur, also unsere Musik, Kunst, Sprache, was wir in der Gemeinde machen, unsere Kultur, die wir haben, die soll ein Ausdruck unserer Anbetung sein und nicht Methode, um anzubeten. Wie schnell missbrauchen wir Musik als Methode, um Gott anzubeten? Wie gesagt, ich kann Gott nicht anbeten mit der Musik. Ich brauche die Musik. Ich brauche Hillsong. Ich brauche Jans Team. Ich brauche, was weiß ich, Feiert Jesus 5, 12, keine Ahnung. Wir missbrauchen die Musik als Mittel zur Anbetung, anstatt dass die Musik Ausdruck unserer Anbetung ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir schnell manchmal verschieben. Ja, wenn die Musik, wenn wir uns dann in so Trance singen oder wenn unser Herz auf einmal warm wird, ja, dann kriegt und wir das Gefühl haben, ja, mit dem Lied komme ich näher in die Nähe Gottes, ja, dann wird die Musik zum Mittler zwischen Gott und Mensch. Und wisst ihr, wer der einzige Mittler ist zwischen Gott und Mensch? Wer ist es? Jesus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Und die Musik ist der Ausdruck unserer Anbetung. Da müssen wir aufpassen, dass das nicht passiert. Mir passiert es auch, ja, dass Musik helfen kann in der Anbetung. Und das ist überhaupt kein Problem. Das finde ich auch gut. Aber sie darf nicht den Platz bekommen, den Jesus hat. Und dann passt auf, wenn ihr sagt, die Musik hat mich Gott nicht näher gebracht oder hat mich Gott näher gebracht oder ich konnte Gott nicht wegen der Musik anbeten. Da müssen wir halt aufpassen, dass das nicht die Stelle von Jesus bekommt, dass der unser Retter wird. Ich wünsche mir einfach für uns als Gemeinde und für mich auch persönlich, dass wir immer mehr lernen, was wahre Anbetung ist. Was wirklich wahre Anbetung bedeutet und dass wir uns fragen, Herr, wie möchtest du angebetet werden? Der Herr ist ewig. Der hört immer noch die ganz alten Lieder mit Posaunen und Zimbeln und Trommeln und was weiß ich. Der hört aber auch schon das, was ich nicht mehr hören will, ja, vielleicht in 500 Jahren, ja, wo ich Ohrenkrebs kriege von vielleicht. Ja. Der Jesus hört alles und es ist alles für ihn okay, solange er angebetet wird. Und wir müssen halt gucken, dass wir Gott in Wahrheit und im Geist vom Herzen anbeten. Ich bete mit uns. Jesus, dir gebührt allein Lob und Ehre und Anbetung. Du siehst, ja, wie schnell wir Menschen dazu neigen, ja, deine guten Gaben wie Musik oder wie andere Sachen zu missbrauchen und ja, einfach schräg zu benutzen, dass wir sie benutzen für uns. Aber wir wollen doch dich anbeten und wir wollen dir einfach durch unsere Lieder und durch die Musik und die Instrumente dir einfach unsere Ehre geben mit dem, was wir hier machen. Und das ist so schön, wenn man sich die Liedermacher anguckt, wenn die Lieder schreiben, warum die Lieder geschrieben haben. Das haben die geschrieben, um dir die Ehre zu geben. Und ich bitte dich für uns, dass wir das immer mehr lernen, auch im Gottesdienst. Ist egal, wo wir sind, ob wir jetzt hier in Rodenbach sind oder wenn wir woanders hinfahren, in anderen Gemeinden, uns Sachen angucken, dass wir ja nicht die Musik oder andere Anbetungsdinge missbrauchen, um diesen Platz dann einfach einzunehmen, den du eigentlich hast, Herr Jesus, sondern dass wir dich da in Wahrheit und Geist anbeten. Und du siehst, wie schwer es uns fällt, von unserem Vorlieben da auch Abstand zu nehmen. Und ich bitte dich einfach, dass du ja jeder Generation das einfach hier schenkst, dass wir uns auch von unserem Vorlieben distanzieren können und dass wir ja den anderen höher schätzen als uns, dass wir einander wertschätzen und jeden anbeten lassen, so wie er anbeten kann oder wie es sein Ausdruck der Kultur ist, Herr. Und so bitte ich dich, dass du ja, uns schenkst, dass du uns Einheit schenkst, dass du uns Liebe füreinander schenkst und ja, ich bitte dich da einfach um deinen Segen, Herr. Amen. Wir haben jetzt eine kleine Zeit der Anbetung, musikalisch.